herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Vor einigen Wochen habe ich eine sehr spannende Persönlichkeit kennengelernt im Rahmen einer tollen Veranstaltung, die wir in München gehabt haben. Es war der 50-jährige Jubiläumsgeburtstag des Bundesverbands Mittelständischer Wirtschaft. Und da stand eine Frau auf der Bühne, die sehr viel zu sagen hatte, die eine sehr große Expertise hatte. Und ich habe gedacht, mit dieser Frau musst du auf jeden Fall im Nachgang nochmal sprechen. Und auch in einem Folgegespräch hat sich dieser Eindruck nochmal ganz, ganz stark bestätigt, ja, dass sie sehr, sehr viel Beitrag leisten kann und viel ja auch über den Tellerrand hinausschaut. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dass ich ja Dr. Sonja Sulzmaier zu unserem heutigen Podcast begrüßen darf. Freuen Sie sich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch. So, liebe Sonja, vielen Dank, ja, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst zu unserem Gespräch. Und ich habe es eben gerade schon in der Ankündigung gesagt, ja, eine sehr spannende Persönlichkeit mit einer ganz besonderen Vita. Und deswegen möchte ich dir natürlich zuerst heute das Wort geben, dass du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und ja, worüber können wir heute sprechen? Also von daher, stell dich bitte erstmal vor.
Danke, Andreas, für die Einladung. Und das ist ja eine wahnsinnige Steilvorlage. Ja, da muss ich natürlich jetzt abliefern. Wer bin ich? Sonja Sulzmaier. Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung im Hightech-Bereich. Ich habe mich immer aufgehalten in dem Bereich Geschäftsentwicklung, Innovation und Marketing. Da erzähle ich auch gleich mehr dazu. Meine aktuellen Positionen sind, vielleicht sage ich erstmal meine aktuelle Rolle, die ich habe. Ich bin Managing Partner bei einem Unternehmen, bei der Techpreneurs GmbH, bin auch Managing Partner bei der Navispace GmbH. Ich sage auch gleich noch mehr dazu, was diese Unternehmen machen, und habe auch schon Startups gegründet. Und im Ehrenamt leite ich die Initiative Mittelstand meets Startups beim BVMW. Das ist der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Und da haben wir ganz viele Aktivitäten, mit denen wir dann auch mittelständische Unternehmen mit Startups vernetzen. Und zu mir selbst: Ich bin ein Mensch, der auf der grünen Wiese Strukturen aufbauen kann. Ich bin mutig, ich bin eine Unternehmerin, und das habe ich schon während meiner Universitätszeit. Da haben andere vielleicht waren wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich war dann schon Geschäftsführerin von zwei Labortankstellen, die ich mit der Aral AG ins Leben gerufen habe, weil ich die auch als Stifter und Sponsoren mit reingeholt hatte. Das heißt, mir war es immer schon wichtig, auch an der Universität reale Projekte zu haben, mit denen die Studierenden dann arbeiten konnten, und auch unternehmerisch tätig zu werden. Und das habe ich schon von Anbeginn umgesetzt. Das heißt, das Unternehmerdasein, das war sogar während meiner wissenschaftlichen Arbeit an der Universität schon vorhanden. Ich bin aber dann in die Industrie gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte mit der Hand am Arm, habe ich das genannt, mit der Hand am Arm arbeiten und will nicht so ein wissenschaftliches Gewächs werden, obwohl ich viel mit Industrie zusammengearbeitet habe. Und war dann ein paar Jahre in der Beratung und war dann in der Geschäftsentwicklung eines Embedded Systemehaus, die im Luft- und Raumfahrtbereich und im Automobilbereich Elektronik-Systemintegration, würde ich es mal nennen, und da ist natürlich auch viel Software dabei. Das heißt, ich kenne mich inzwischen gut aus in Hardware, Software und allen Hightech-Themen bis in die Tiefe. Und was wir jetzt bei der Techpreneurs GmbH machen, ist genau das, dass wir Corporates, also Unternehmen mit Startups und Scale-Ups und ich sage auch den Erfindern vernetzen. Das machen wir weltweit und quer über alle möglichen Branchen. Und wir arbeiten dort, wir haben schon für ganz große Technologie-Companies, auch wie Google Cloud gearbeitet, oder Samsung oder Gore, aber eben auch für spannende Mittelständler wie ein Cicor, Loxess, also aus unterschiedlichen Bereichen, also aus dem Halbleiterbereich, aus dem Logistikumfeld, aus dem Versicherungsumfeld. Aber es hat in der Regel mit Technologie zu tun. Mit der Techpreneurs GmbH, die macht eben sehr viel Open Innovation. Das sind diese Vernetzungsformate von Targeted Scouting, also passende Startups suchen, bis hin zu das dann auch begleiten, einen Proof of Concept. Und das ist Neudeutsch, gibt es ja da das Wort Venture Clienting, das können wir auch. Und bei der Navispace GmbH, das ist das Mutterunternehmen, dort entwickeln wir diese Ökosysteme. Also für uns ist diese Vernetzungsplattform zwischen Unternehmen und wir nennen sie Techpreneuren, ist ein Ökosystem, wo wir ein riesiges Netzwerk weltweit haben. Und das entwickeln wir in der Navispace, können wir eben auch für Unternehmen eigene Ökosysteme aufbauen, die dann gewünscht werden. In ganz unterschiedlichen Feldern haben wir das schon gemacht. Im Bereich zum Beispiel Smart Construction, also Bau, also in der Baubranche haben wir sowas aufgebaut. Das ist jetzt die BIM World Munich in München, die einmal jährlich stattfindet. Wir haben das auch im Bereich Wearable Technologies, also tragbare Technologien, aufgebaut. Das heißt, wir sind wirklich Experten, um Ökosysteme, nachhaltige Ökosysteme für das Thema Innovation aufzubauen und Netzwerke aufzubauen.
Liebe
So,
Sonja,
ich
ich habe
glaube,
halt
genau, jetzt freue ich mich auf eine Frage von dir. Ich habe jetzt so allgemein erzählt, was wir machen.
ich habe es fast befürchtet,
Ja.
du hast so eine riesen Expertise und du hast so viel zu erzählen und so viel zu sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, das möchte ich auch an der Stelle noch loswerden. Ich habe dich ja erstmal kennengelernt in deiner Rolle als Moderatorin. Ja, du warst ja da in München bei der Veranstaltung als Moderatorin erstmal und hast ja da die Einleitungen auch gemacht und fand ich schon sehr, sehr großartig, wie du das gemacht hast. Also ich habe mich gefreut, aber endlich mal eine tolle Moderatorin, die da auf der Bühne steht. Und dann hast du ja im Rahmen der Veranstaltung auch einen Impulsvortrag gehalten. Und da habe ich dann erst ja verstanden, was du eigentlich machst und wer du bist. Ja, und deswegen dann auch in dem Folgegespräch, was wir geführt haben, sind wir ja genau dann auch tiefer in diese Themen hier reingegangen, was du gerade vorgestellt hast. Und das ist sicherlich genau das, was unsere Klienten oder unsere Unternehmen auch, die uns ja seit Jahren hier verfolgen, was sie auch hören wollen, ja, weil du mit deiner Expertise nochmal darstellen kannst, wie geht das? Also wie kann ich mich heute auf eine sich total verändernde Zukunft einstellen? Wie kann ich Innovationsprozesse einführen? Wie kann ich genau diese Vernetzung, diese Synapsen hinkriegen, auch ja, in diesen Change-Prozessen und so weiter? Und da würde ich dich bitten, uns einfach nochmal ein Stückchen mehr auch mitzunehmen und vielleicht auch nochmal ein paar Beispiele aus der Tiefe, aus deinem Erfahrungsschatz zu erzählen, was du da gerade so alles erlebst und was du da alles machst.
Ja, gerne. Zuerst mal kurz vorneweg, ungefähr 80% der Mittelständler wollen unbedingt mit Startups zusammenarbeiten und nur etwa ein Drittel oder je nach Studie bis zu 37% setzen es auch tatsächlich um. Und das ist meistens das Alltagsgeschäft, wenn man die Mittelständler fragt, warum sie es, wenn sie es wollen, aber dann nicht tun. Also da ist ja eine riesige Lücke. Das ist aber, weil nicht wissen, wie es geht. Das ist so sicherlich ein zentraler Punkt. Oder keine Zeit oder das Alltagsgeschäft frisst mich auf. Ja? Also es ist so ein bisschen, man merkt, da ist das Wollen da, aber das Tun, aber viele sind noch nicht ins Tun gekommen. Und ich glaube, und dann, wenn man dann weiter nachfragt und fragt, was auch Mittelständler meinen, was sie eben an Ressourcen reinstecken müssen, an Expertise und so weiter, um das zu starten. Da gibt es auch viele falsche Vorstellungen. Und da ist ganz wichtig zu sagen, es gibt tausend Wege und es braucht gar nicht viel Ressource. Es reicht bei einem Unternehmen, ich habe mit der Innovationsverantwortlichen von Mann und Hummel gesprochen. Die hat gesagt, sie kann ohne weiteres als eine Person letztendlich Pilotprojekte auswählen, die starten. Was dazu einfach erforderlich ist, ist das Wollen der Geschäftsbereiche, dann mit dieser Person zusammenzuarbeiten und das in die Realität umzusetzen. Das heißt, schon mal dieses erste Vorurteil, Man braucht ganz viel Ressource, auch personelle Ressource ist so nicht richtig. Es ist ganz, ganz wichtig, wirklich den Bedarf zu ermitteln, weil der Passungsgrad muss einfach richtig sein. Ja? Also das, was das Start-up macht, muss genau zum Unternehmen passen und muss einen Bedarf decken, das ist unter der auch vorhanden ist. Und dann ist es ein Thema, also das Ressourcenthema. Dann gibt es das Vorurteil, Startups wollen nur Geld. Das ist auch nicht richtig. Also das Thema Investment interessiert ganz viele dieser Startups und Scale-Ups nicht in erster Linie, sondern wirklich die Zusammenarbeit mit den Mittelständlern und dort Pilotprojekte umzusetzen, vielleicht auch Dinge zu erweitern. Da gebe ich auch gleich noch ein Beispiel dazu. Und einfach eine Zusammenarbeit zu starten, also und die Geschäftsentwicklung gemeinsam voranzubringen. Deshalb, es braucht auch nicht unbedingt das Thema Geld spielt zum Beispiel, wir haben mal bei uns abgefragt im Innovation World Cup Programm, das ist unser Programm bei Techpreneurs, wie viele davon eigentlich nach Funding suchen, und das waren immer so 10 bis 15%. Also man kann davon ausgehen, 85 bis 90% sind überhaupt nicht auf, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Zusammenarbeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann ist natürlich auch diese Vorstellung, da gibt es einen Kulturclash, ja, da ist ein kleines, sehr agiles, flexibles Unternehmen und bei uns gibt es vielleicht schon Strukturen, die ein bisschen, sag ich mal, ja, zäher vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ablaufen. Und auch da ist es so, es kommt ganz drauf an, auf die Zusammenarbeit. Wenn das Startup einfach, wenn sie einfach ihren Beschaffungsprozess, wenn man den einfach öffnet und sagt, ich lasse da auch kleine Unternehmen rein, dann ist das Startup vielleicht einfach ein Lieferant. Oder das Startup ist vielleicht sogar ein Kunde für das Unternehmen. Also wir, einer unserer Kunden ist EBV, ist der größte Distributor im Halbleiterbereich in Europa. Und die machen mit den Startups, die wir ihnen vorstellen, viel Umsatz. Also mit dem sie am meisten Umsatz machen, das ist 500.000. Ja, kann auch sein, dass es eine Kundengruppe ist, die sehr lohnend ist, sich diese anzusehen. Als ich glaube, es war vor 2 Jahren, als ich mit der Ellie von Mann und Hummel gesprochen habe und gefragt habe, was ist denn dein liebstes Projekt? Da sagt sie so, das ist jetzt eine spannende Frage. Also mit einem Startup hat sie gesagt, da liefert das Startup mir den Vertriebskanal. Kann also sein, dass ein Startup vielleicht auch einen neuen digitalen Vertriebskanal für ein Unternehmen bereitstellt, dass einem mittelständischen Unternehmen eben das ermöglicht, an weitere Kundengruppen zu verkaufen oder die Kundengruppe zu erweitern oder zu internationalisieren. Und Startups sind natürlich eine Chance auch, im Hinblick auf das ganze Thema Digitalisierung. In der Regel sind sie digitaler unterwegs und können da auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch für den Mittelständler auch eine gute Weiterentwicklung bieten durch die Zusammenarbeit. Ich glaube, jetzt habe ich schon mal einige Beispiele so ein bisschen einen Bogen aufgemacht. Was ich in Summe sagen möchte, also um das nochmal zusammenzufassen, es gibt ganz viele Formen der Zusammenarbeit mit Startups. Und es gibt für jeden Mittelständler, gibt es was Passendes, ja? Das heißt, da gibt es, aber es muss passen, das ist ganz wichtig, dass man sich wirklich genau überlegt, ist es bei den unterstützenden Prozessen, ist es in den Geschäftsprozessen, und an welcher Stelle brauche ich vielleicht mehr Digitalisierung, wo öffne ich meine Beschaffungsprozesse, wo könnte ich vielleicht ist auch Startup oder Scale-Up eine Kundengruppe für mich. Ja, das muss man sich wirklich von Fall zu Fall ansehen, und dann gibt es eben auch viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Du hast es, glaube ich, schon sehr, sehr gut auch nochmal da sensibilisiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt jetzt keine Branche, die dafür prädestinierter wäre, das zu machen, und eine andere Branche, die es nicht wäre, Und es gibt auch nicht jetzt unbedingt das Thema, dass man sagt, man kann in dem Bereich mit Startups was tun, um neues Geschäft zu entwickeln, sondern es gäbe auch die Möglichkeit, ja bestehende Lösungen anders zu finden, um damit sein Unternehmen in den Bestandsprozessen oder in den bestehenden Prozessen natürlich mit Innovationen auch weiterzuentwickeln. Also du hast einen Schatz von vielen, vielen Beispielen, wo du vielleicht mal auch ein paar Dinge mal darstellen kannst. Also mir fällt spontan bei einem unserer Bauklienten ein, die hatten vor Jahren ein Problem, wie die Baugerätschaft erfasst wurden oder erfasst werden, um zu sehen, wo sind sie, wie werden sie genutzt, wie ist ihr Auslastungsgrad und so weiter. Und da haben sie mit dem Startup-Unternehmen haben sie quasi eine Software dafür entwickelt, die das wunderbar gelöst hat, dieses Thema. Ja. Und mittlerweile gibt es 50 andere Bauunternehmen in Deutschland, die auch mit dieser Software arbeiten und die haben es, wie du es gesagt hast, dann an 50 andere Unternehmen verkauft. Ja. Und die sind sehr happy darüber. Und mittlerweile ist es ein eigenes Geschäftsfeld geworden, auch mit Zusatzumsätzen und die haben ihre eigenen Prozesse dadurch in ein ganz anderes Qualitätsniveau bringen können. Also deswegen, das ist mir nur so auch in den letzten Jahren bei einem unserer Klienten über den Weg gelaufen. Und als ich mit dir das Gespräch geführt hatte, ist mir das bewusst geworden, dass das eigentlich genau das Thema ist, was du sensibilisierst und was du voranbringst auch. Und dann habe ich auch reflektiert, wie viele unserer Klienten oder unser Unternehmen machen sowas. Ja? Und da sind mir nicht viele eingefallen. Also
ja,
wo ich
und
gedacht,
es ist,
wow, warum
und
wird
es
das
ist,
nicht viel mehr gemacht?
Ja. Und es ist einfach nur Augen auf und wirklich bereit sein, mit externen Innovatoren zusammenzuarbeiten. Das heißt nicht sich sagen, die Innovation muss komplett aus uns selbst herauskommen, sondern da so ein Mindset haben zu sagen, ich schaue jetzt mal nach draußen und ich schaue, wer da zu mir passt. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten zu schauen. Also weil du jetzt gerade den Baubereich nennst, wir sind zum Beispiel Ende November jetzt sind wir immer auf der BIM World und da haben wir dann 40 Startups und Scale-Ups im Semifinale im Pitch. Und da ist eine breite Palette, also für die aus dem Baubereich dabei, die dann sagen können, das schaue ich mir an. Ich gehe da auf so eine BIM World, ich schaue mir im Programm diese ganzen Pitches an und dann lasse ich mich mal und dann, da geht ja schon das Kopfkino los, ja. Und dann kann man sagen, die und die und die und die, die möchte ich gerne kennenlernen, die spreche ich an. Und das kann man natürlich auch anders machen, als auf eine Veranstaltung zu gehen. Also man könnte auch uns fragen, aber an der Stelle wirklich sich davon zu verabschieden, zu sagen, ich muss aus mir selbst heraus diesen Innovationsprozess und die Geschäftsentwicklung komplett allein ins Laufen bringen, sondern genau die Vernetzung und nach draußen schauen, was da für passende Partner sind, kann einen wirklich katapultieren in ganz andere Wachstums, sag ich mal, Felder hinein. Und du hast ja gerade auch ein Beispiel beschrieben und da kenne ich natürlich auch ganz viele davon.
Das würde ich jetzt gerade nochmal dich bitten, natürlich auch. Also ich muss jetzt erst nochmal zurück. Wie läuft das dann? Also ich weiß, dass zum Beispiel jetzt viele unserer Bauunternehmer und Klienten hier zuhören werden oder sich den Podcast oder den Podcast anhören werden. Die werden auch sicherlich in München sein, da bin ich mir auch ganz sicher. Läuft das dann wie bei Höhle der Löwen? Also präsentieren dann die quasi ihre Ideen, also quasi ihre Innovation und dann sitzen da die Bauunternehmen und können sich dann darum bewerben, wer wie investiert und wer sich quasi mit dem Startup dann verbindet oder wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich nehme jetzt mal die Baubranche. Am 26. und 27. November ist die BIM World in München. Dort findet am 26. November werden sich 40 Startups im Pitch vorstellen. Da kann man einfach sich auf der Innovation Stage, da kann man einfach im Programm das Ticket zur BIM World ist günstig, ja. In den, sag ich mal, Ausstellerbereich geht man rein, hört sich die an und spricht sie einfach selber an. Wir haben auch Partnerunternehmen natürlich und wir haben auch Investoren und Experten, die dann in der Jury sitzen. Also wenn man jetzt so weit geht, dass man sagt, ich möchte gerne auch Mitglied der Jury werden, der offiziellen und da kommuniziert werden, dass ich mich als Innovationsführer auch in dem Umfeld positioniere, dann gibt's da natürlich Partnerpakete. Aber jetzt mal unabhängig von den Partneroptionen kann man einfach auf die Veranstaltung gehen und kann sich die anhören und kann dann ins Gespräch mit denen gehen. Einfach so, einfach spontan Gespräch aufnehmen, das findet nicht in einem abgeschlossenen Raum statt, sondern es ist eine Inspiration, dorthin zu gehen, sich es anzuhören und dann zu sagen, ah, das hat eine Qualität, da sind passende für mich dabei, die spreche ich entweder direkt an. Wenn jemand jetzt sagt, ich brauche das sofort, ich möchte, wir nennen das Targeted Scouting, also eine maßgeschneiderte Identifikation von passenden Innovatoren für ein Unternehmen, für ein Geschäftsfeld, auch ein sehr nischiges, kleines Thema, dann kann man das natürlich auch direkt umsetzen. Das dauert bei uns ungefähr, sagen wir mal, 2 Wochen, ja, bis wir, sage ich mal, eine Longlist dann kreiert haben. Da findet ein Briefing, Kickoff statt. Da werden die Ziele festgelegt. Dann gibt's eine Longlist. Da bespricht man die Longlist. In der Longlist verfeinert man vielleicht auch noch mal Themen und kommt dann zu einer Shortlist. Und in der Regel und dann stellen wir, dann machen wir stellen wir jeweils, da gibt es unterschiedliche Formate, um diese Introductions dann vorzunehmen zwischen den Unternehmen und den Innovatoren. Also wir machen teilweise für Kunden jeden Freitag 1 Stunde Pitch-Runden, wo die jeweils 3 Innovatoren kennenlernen. Aber das kann man auf ganz unterschiedliche, das vereinbart man dann einfach, wie man die kennenlernen möchte.
Werbung.
Vor über 10 Jahren habe ich bei einer privaten Begegnung Menschen kennengelernt, die Schmidt heißen und die aus Offenbach kommen. Und dann habe ich gefragt, was sie beruflich machen. Und dann haben sie gesagt, sie arbeiten für die Allianz. Und in dem Moment war sofort bei mir die Schublade auf. Aha, Versicherungsvertreter, Allianzvertreter. Dass das Ganze aber auch ganz anders geht. Und eine ganz andere Dimension hat und hier ganz anders agiert wird, das musste ich dann erst nach und nach erkennen und kann aus eigenen Erfahrungen, die ich jetzt über 10 Jahre hier gewonnen habe, sagen, wenn es um übergeordnete Themen geht, wenn es um natürlich eine Finanzstrategie geht, wenn es um Sicherheitsthematiken geht im Unternehmen, wenn es um ja, Fragen geht, die auch zu unserer Strategie passen. Aber natürlich auch, wenn es mal um eine Schadensthematik geht. Ich habe von Schmidt und Schmidt, den Brüdern und natürlich jetzt auch dem Björn, dem Sohn von Michael, der jetzt auch mit dabei ist. Also die Schmidtis sind jetzt mittlerweile in der Führung zu dritt und haben mit ihrem Team eine ganz, ganz hohe Qualität und Expertise, um alle Fragen, die man im Unternehmen unbedingt klären muss und die man auch betrachten muss. Und sie halten auch noch mal ganz bewusst an der einen oder anderen Stelle auch den Finger in die Wunde und drücken auch nochmal nach und fragen auch ganz genau, das gefällt mir ja gut, so mache ich es ja auch gerne bei CIC und fragen nochmal nach, ja, ob man da wirklich gut genug aufgestellt ist oder ob man da vielleicht was optimieren muss. Und andersrum, wie gesagt, wenn mal irgendwas ist oder wenn ein Thema ist, dann hat man hier auch immer sofort ein offenes Ohr und sie kümmern sich um die Dinge. Und ich muss sagen, dass ich mich noch nie in dem Bereich oder in dem Bereich so gut, ja, begleitet gefühlt habe, wie hier von der Allianz und von Schmidt und Schmidt, ja, aus Offenbach. Und von daher im Rahmen unserer, ja, Zusammenarbeit und unserer auch Dinge, die wir gemeinsam machen und sie unterstützen ja auch permanent unsere Veranstaltungen, die Roundtables, sie sind bei unserer Jahresveranstaltung sind sie auch präsent und wenn es darum geht, dass wir für CIC irgendwas weiterentwickeln wollen, habe ich bei denen auch immer ein offenes Ohr und von daher kann ich die wirklich nur mit bestem, ja, Gewissen empfehlen und wer da Fragen hat, der kann sich natürlich auch um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Altersvorsorge und so weiter, kann sich hier immer mit tollen Gesprächspartnern in Verbindung setzen. Also in den Shownotes gibt es die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten und wer sich mit Björn, Peter und Michael in Verbindung setzt, gibt bitte nochmal den Hinweis darauf, dass es über den CEC Adlerblick Podcast entstanden ist und dann gibt es da auch das entsprechende Goodie dazu. In diesem Sinne, ich wünsche viel Erfolg bei den Gesprächen mit Allianz Schmidt und Schmidt.
Werbung Ende.
Und ist da jetzt so von auszugehen, dass wenn jetzt, du hast gesagt, 40 präsentieren da bei dieser Veranstaltung, dass
Ja.
diese 40 auf jeden Fall auch alle nachher einen Partner finden? Oder ist es so, dass die Top Innovationen dann überrannt werden und die ganz viele Angebote bekommen und sich die quasi dann darum gerissen wird? Oder wie läuft das?
Da ist jetzt, das ist, wenn jemand, also ein Startup oder Scale-up kann ja mit mehreren Unternehmen zusammenarbeiten. Wenn man sich jetzt tatsächlich, sag mal, einen Wettbewerbsvorteil sichern möchte und das Gefühl hat, dass man exklusiv mit einem Startup zusammenarbeiten möchte, das kann man natürlich dann auch auf einer, also meine Erfahrung ist es, dass jeder Mittelständler hat eine ganz spezifische Anforderung, dass da wirklich, sogar wenn der Wettbewerb, den man, das Unternehmen, das man wirklich als direkten Wettbewerber empfindet, hat vielleicht gar nicht, hat dann trotzdem andere Zielsetzungen nochmal. Es ist immer sehr individuell, was die Anforderungen des jeweiligen Mittelständlers sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann dort 20 Personen auf einen Startup zurennt und dann wird irgendwie ein Kampf
Bettelt, da wird
ausgetragen. Das
gebettelt.
ist falsch, ja. Das ist
Ich möchte
nicht,
mit dir
genau.
zusammenarbeiten, ja.
Aber wir haben, sag mal, wir haben Themen, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die in ganz strategischen, wichtigen Feldern für sich Innovationen scouten wollen. Da machen wir sogar sogenannte Corporate Challenges, aber sagen nicht, welches Unternehmen dahinter steht.
Ah, auch spannend.
Also ich darf jetzt über eins sprechen, weil das jetzt schon, weil das erfolgreich durchgeführt wurde. Wir haben für HTC, das ist ein japanisches Unternehmen, die wollten in dem Bereich Smart Glass einsteigen, Mixed Reality Lösungen. Und dann haben wir entsprechende Hardware-Unternehmen gescoutet. Sowohl, das waren Startups, Scale-ups, aber auch, es gibt ja so serielle Innovatoren, die vielleicht schon seit 12, 15 Jahren auf dem Markt sind, die auch sehr spannend sind, dann auch für Mittelständler, mit denen dann zusammenzuarbeiten. Und wir haben, und die hatten, haben dann eine, als sie dann mit der Lösung, also die haben jetzt die HTC Vive ja schon länger auf dem Markt. Und wir haben dann in einem nächsten Schritt, dann durften wir drüber sprechen, haben wir für HTC eine HTC Vive Challenge gemacht, weil wir dann Applikationen gesucht haben, die man mit dieser Mixed Reality Lösung sowohl im Automatisierungsbereich, also wirklich Automation in industriellen Prozessen bis hin zu Healthcare, kann man ja diese Mixed Reality Lösung von HTC verwenden. Und die haben eben dann Innovatoren gesucht, die jeweils Anwendungen in diesen verschiedenen Branchen auf Grundlage, also mit für die HTC Vive eben entwickeln. Ja, das sind so Beispiele.
Sonja, magst du uns noch ein, zwei weitere Beispiele erzählen? Weil du hast ja beim letzten Mal aus dem Nähkästchen da wunderschöne Dinge ja berichtet, auch was da so alles passiert ist in dem Bereich. Vielleicht noch mal so ein, zwei weitere Inspirationen, die daraus entstanden sind, damit wir vielleicht auch so dass die Emotionalisierung noch mal ein Stück steigt. Also welche Möglichkeiten, welche Perspektiven überhaupt in diesem Thema drin liegen?
Ja, ich hatte ja schon dieses Beispiel von EBV, ja, dass die sehr viel Umsatz mit den Startups als Kunden machen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann dieses Thema Vertriebskanal Startups, was ich von Mann und Hummel gerade schon berichtet hatte. Es gibt auch Startups, die so agil und flexibel sind. Ich denke jetzt gerade an den, ich muss gleich schauen, wie der Name seines Startups ist, der im Bereich, er hat quasi ein Personalplanungstool entwickelt für die Vertriebsmannschaften, die in einem Kanalbauunternehmen, so hat es angefangen, der ganz viele Mitarbeiter draußen vor Ort hat, und die in die Prozesse des Unternehmens einbinden wollte. Also nicht nur, sage ich mal, das ganze, sag mal, Pläne, wer wann wo ist, sondern eben auch, dass die wirklich eingebunden sind in Personalentwicklungsmaßnahmen und so weiter, und weitere Themen auch, dass die das Unternehmen betreffen. Der hat inzwischen, glaube ich, hat mir mal letztens gesagt, dass er 25 verschiedene Unterfunktionalitäten jetzt im HR-Bereich hat, und ganz, der ist ganz rapide gewachsen. Die haben inzwischen, glaube ich, 150 Mitarbeiter und bedienen ganz, ganz viele Mittelständler mit ihrem, sag ich mal, HR-Tool, das halt an dem Bedarf der Mittelständler. Also am Anfang war das Kanalbauunternehmen, das dann gesagt hat, super, ich brauche das und das. Und er hat dann einfach gesagt, wir haben jetzt dieses Startding, aber wir entwickeln das für euch. Und so kamen immer weitere Funktionalitäten hinzu, so dass er so eine ganze Produktfamilie dann entwickelt hatte, die für ganz, ganz viele Mittelständler, die ihre Mitarbeiter draußen im Feld haben, hochspannend ist. Er ist einfach so agil als Unternehmer und flexibel, entsprechend da genau maßgeschneidert die Lösung zu liefern, die dann der jeweilige Mittelständler in den Prozessen und so weiter braucht. Auch das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel auf dahingehend diesen Passungsgrad, also sich zu überlegen, wo kommen wir vielleicht auch mit Themen nicht weiter? Wo wäre eine Unterstützung sinnvoll? Einfach auch zu sagen, man muss auch gar nicht das genau passende Tool da draußen finden, sondern da gibt es viele unter diesen Innovatoren, die auch bereit sind, das wirklich auf die eigenen Prozesse maßzuschneidern, sodass man genau das Tool hat, mit dem man arbeiten möchte. Mir ist jetzt der Name des Unternehmens während des Sprechens eingefallen. Clock-in heißt er.
Ah, okay. Ja. Sonja, du bist ja auch sehr viel im internationalen Kontext unterwegs. Ja, ich höre immer, wo du auch deine Reisen alles so hinmachst und wie du da ja, unterwegs bist. Ist dieses Thema Innovationen durch Startups, ja, ist das ein Thema, wo wir auch wieder mal in Deutschland zu langsam sind? Ist es im internationalen Bereich anders? Ja, also hast du da andere Erfahrungen, wie es in anderen Kulturen oder in anderen, ich sage jetzt mal, Nationalitäten auch betrieben wird? Sind wir da in Deutschland? Wo sind wir da einzuschätzen? Tut sich der deutsche Mittelstand da zu schwer? Müssen wir da über eine Hürde drüber gehen und neu denken? Oder wie schätzt du das ein?
Ich schätze, dass der deutsche Mittelstand ist ja etwas sehr Deutsches, ja. Das heißt, wir haben ja viele Weltmarktführer bei uns in Deutschland. Und ich finde, das ist was sehr Spezifisches, dass in Deutschland der Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist ja der Mittelstand. Das haben andere Länder häufig nicht in dieser Ausprägung, dass deswegen kann ich jetzt gar nicht so vergleichen, den ist der deutsche Mittelstand hier zögerlicher als der französische, ja, weil ich den deutschen Mittelstand für hochinnovativ halte. An der einen oder anderen, also oder nicht an der einen oder anderen Stelle, er erschließt sich noch zu wenig die Potenziale, die in einer Zusammenarbeit eben mit externen Innovatoren liegen. Ja, und das ist schade, weil da kann viel schneller innovieren. Und ich sehe leider auch, dass bei uns Innovatoren auch auswandern. Das ist aber mehr so ein Finanzierungsthema. Also das ist dann schon wieder Geld, weil die aus Schweiz, USA, ja, wie auch immer, da die Funding-Situation dann insbesondere, wenn man dann sag mal, von einer Series A Funding in B und so weiter, wenn es eben dann, wenn die nochmal in größeren Wachstum reingehen möchten. Deswegen ist der Vergleich jetzt schwierig. Es gibt aber Länder, die in meinen Augen unglaublich wahnsinnig innovativ sind, aber die haben einfach so, da hat die gesamte Bevölkerung so ein Mindset für Innovation. Also ich habe zum Beispiel gestern mit einem finnischen Cluster-Partner gesprochen. Ich meine, die haben ein paar Millionen Einwohner und ich aus Finnland komme, das ist unglaublich, wie innovativ die sind. Aber da sind auch die Bedingungen, da ist halt schon, wenn ich im öffentlichen Bus sitze, habe ich in Finnland, egal wo ich da im Land unterwegs bin, hat man irgendwie ein Netzwerk. Es ist da. Ich denke mal, so das ganze Setting ist in manchen Ländern einfach besser. Also da sind da wieder die Schlagworte Digitalisierung, Entbürokratisierung, ja, natürlich auch unsere Connectivity, so wie sie gegeben ist, also die ganzen Grundlagen. Es ist wichtig, dass sich, damit wir die Stärke unseres Mittelstandes bewahren, es ist wichtig, dass wir die Digitalisierung und Digitalisierung und auch, sage ich mal, die Innovation beschleunigen und auch nach außen hin öffnen, um dort eben auch weiterhin auch zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Und das gilt natürlich dann auch insbesondere auch für das Thema KI. Ja, ich meine, das haben die meisten schon erkannt, aber es ist auch tatsächlich essentiell, sich damit zu befassen.
Werbung.
Morgens um 7 war die Welt noch in Ordnung und dann kam auf einmal ein böses Erwachen. Und dieses böse Erwachen kann durch verschiedenste, ja, Faktoren ausgelöst werden, nämlich dass ich zum Beispiel einen Hackerangriff, ja, bekommen habe. Und das haben wir ja bei einem unserer CE-Klienten in den letzten Jahren mit einer dramatischen Auswirkung kennenlernen dürfen, dass nämlich auf einmal 600 Mitarbeiter, 8 Standorte komplett lahmgelegt waren, keine Glastür sich mehr geöffnet hat, kein Telefon mehr ging, kein Rechner mehr hochzufahren war. Und genau justament, als dieser Hackerangriff erfolgt, klingelt auf einmal mit einer Nummer, die keiner vorher bisher gesehen hat, aus einem irgendeinen südamerikanischen Kontext heraus, das Telefon beim Geschäftsführer und teilte mit, dass man doch sehr um die Sicherheit des Unternehmens bemüht sei. Und wenn eine entsprechende Summe in Bitcoin überwiesen wird, man natürlich auf jeden Fall für die Sicherheit garantieren könnte. Und dann ging ein halbes Jahr eine dramatische Situation ja los. Wie ist man auf so etwas vorbereitet? Wie kann man entsprechend schon diese Szenarien vorher durchspielen? Ist man für diese Dinge natürlich mit den Versicherungen auch gut genug aufgestellt? Und was löst das Ganze auch aus? Und das sind Fragen, die wir in unseren True Crime Roundtables ja intensiv vorstellen. Und wir haben im letzten Jahr jetzt schon bereits 10 dieser Veranstaltungen durchgeführt, in denen alle Teilnehmer so geflasht waren, man konnte die Nadel sozusagen auf den Boden ja fallen hören, weil letztendlich jeder ja danach gesagt hat, auch die, die glaubten bis dahin top aufgestellt zu sein, dass man da viel mehr machen kann. Und es stellt ja sich gar nicht mehr die Frage, ob man angegriffen wird hier im Thema IT oder durch einen Hacker, sondern die Frage ist, wann man ja angegriffen wird. Und viele wissen es ja gar nicht, dass es schon lange passiert ist. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich solche Szenarien überhaupt nicht gerne mag und ich skizziere und immer positiv bin und nach vorne denke und mich auch gar nicht mit sowas beschäftigen möchte. Aber die Realität ist leider eine andere. Und auch bei diesem Klienten war es so, dass die schon vorher sich über mehrere Monate ja schon im Unternehmen sozusagen befanden, bis sie dann am Tag X ja den Hebel umgelegt haben. Und hier haben wir über die CEC Finance ja Experten bei uns ins Team geholt, die sich mit diesem Thema IT-Sicherheit ja beschäftigen, auseinandersetzen damit und wirklich so grandiose Tipps geben können, wie man sich hier mit dem Unternehmen besser vorbereiten kann, was dabei zu bedenken ist, wie man eine Checkliste auch durchgehen kann. Und deswegen ist hier auf jeden Fall Unterstützungsbedarf ja nötig. Und wer darüber mehr wissen möchte, der setzt sich bitte mit unserem Head of Product, mit dem Michael Benedikt, ja, in Verbindung und beschreibt mal ganz kurz, was er schon bis jetzt in dem Bereich gemacht hat und gleicht das ab. Und wir werden dann aus unserem Expertenteam die entsprechenden Verbindungen herstellen. Und hier hat jeder Handlungsbedarf. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also, in diesem Sinne, ja, einfach den Hörer in die Hand nehmen und mit Michael Benedikt sprechen und schauen, wie man sich hier besser aufstellen kann.
Werbung Ende.
Du kommst ja nun auch aus einem universitären Hintergrund, ja. Welche Rolle spielt die Hochschule in dieser ganzen Thematik? Also kommt da letztendlich auch ein Grad an Innovationen? Haben wir da einen Nährboden an Möglichkeiten, der sich da erschließt? Oder sind wir da zu bieder oder zu konventionell in diesem Kontext?
Ja, auch, aber ganz wichtiges Thema, es kommen nur etwa 25% der Innovatoren in Deutschland kommen aus dem Universitätskontext. 75% der Startups und Scale-ups werden jenseits des Universitätskontextes gegründet. Also Universitäten ja, und auch die sogenannten D-Hubs in Deutschland gibt es ja in jedem Bundesland, also Unternehmertum in Bayern, The Land in Baden-Württemberg, Berlin-Partner. Ja, also es gibt unterschiedliche Akteure dort und dann eben neben den Akteuren eben auch die sogenannten D-Hubs. Das sind die Cluster, die auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert werden, die entsprechende Veranstaltungen machen. Die kann man, da kann man sozusagen, die kann man besuchen, auch sich dort inspirieren lassen und sich dort vielleicht auch vernetzen. Darüber hinaus empfehle ich wirklich Weltleitmessen und deren Startup-Aktivitäten sich anzuschauen. Ich hatte ja gerade die BIM World auch genannt mit den mit dann dort den Pitches gerne auch auf uns zukommen, ja, um entsprechend sich dieses Potenzial zu erschließen. Ich will dazu auch noch was sagen. Startups, das hatte ich auch auf der Veranstaltung gesagt, das durchschnittliche Startup-Alter ist in Deutschland eines Startup-Gründers oder Gründerin ist 38 Jahre und es ist sogar nach unten verzerrt. Im weltweiten Durchschnitt ist es 42 Jahre und je älter, umso erfolgreicher. Das heißt, Startups und Scale-Ups sind nicht, man hat ja da immer im Kopf so dieser junge
Absolut.
Hippe aus der Gen Z vielleicht, ja.
Genau.
Das ist nicht die richtige Vorstellung. Das heißt, sie haben häufig auch, man hat häufig auch Startup-Gründer, die 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben, die sehr viel Expertise haben, die schon ihre ersten Kunden haben und dann sagen, ich gründe ein Startup zu dem Thema und gehe mit dieser Lösung raus. Und die gilt es natürlich auch, darunter sind natürlich auch viele, die für den jeweiligen Mittelständler dann mit einer spezifischen Fragestellung oder einem spezifischen Geschäft. Da kann es natürlich sein, dass es eben auch jenseits der Universitäten dann entsprechende Innovatoren gibt, die für das jeweilige Geschäft spannend sind.
Ja, das fand ich auch nochmal einen sehr, sehr schönen Punkt. Also da habe ich auch, das konnte ich überhaupt nicht glauben, wo du das so erzählt hast, weil ist ja völlig klar, man hat dieses Bild des irgendwie 17-, 18-Jährigen, der am besten noch irgendwo in der Garage sitzt, ja, und dann mit einer tollen Idee kommt und damit versucht, die Welt zu erobern und jetzt einen Nährboden findet oder beziehungsweise sucht, auf dem er das Ganze verwirklichen kann. Und dass es wirklich genau so ist, ja, fand ich auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis auch, ja. Gibt es denn, Sonja, Branchen, wir haben über die Baubranche gerade schon ein bisschen auch da philosophiert. Gibt es denn andere Branchen, wo du sagst, die sind da eher vorne und andere, die sich total schwer tun oder Branchen, mit denen ihr viel zu tun habt, jetzt außer der Baubranche? Wie stellt sich das so dar?
Also es gibt natürlich Branchen, die empfinden wir noch als unterdigitalisiert. Dazu gehört zum Beispiel jetzt auch eine Baubranche, weil es kann ja jeder Ziegel in der Wand, jede Leitung in der Wand könnte smart sein. Aber da wird ja schon dran gearbeitet. Genau, BIM ist ja Building Information Modeling. Da geht es ja um die Vernetzung der
tun sie aber alle schwer.
Akteure.
Also ich, wie gesagt, ich habe ja Baupermanent damit zu tun.
Genau,
tun
sie in der alle schwer. Genau, Planungsbau und dann auch im Betrieb von Gebäuden, also ganze Thema Facility Management dann auch. Aber wir sind sehr stark auch im Healthcare-Bereich tätig, in ganz unterschiedlichen Feldern, arbeiten da auch ganz eng mit der Medica, das ist die größte Healthcare-Veranstaltung der Welt, die findet in Düsseldorf statt. Da haben wir zum Beispiel 100 Startups an 4 Tagen, von 17. bis 20. November findet die in diesem Jahr statt. Da kann man sich auch und nach bestimmten Kategorien auch gerastert, also von KI über Robotik, über Lab Diagnostics bis hin zu Apps und dann auch in spezifischen Bereichen. Also da haben wir dann auch ganz konkrete Anfragen. Ich hatte zum Beispiel jetzt von einem großen pharmazeutischen Unternehmen, die hatten uns eine Anfrage gestellt zu, die haben im Bereich Onkologie für ganz bestimmte Krebsarten, haben die eine begleitende Apps gesucht und das ist dann auch was, also wo wir dann sehr spitz dann auch gucken, welche Akteure gibt es dort weltweit und wer macht auch anhand der Anforderungen, die dann dieses pharmazeutische Unternehmen hat, macht dann auch Sinn. Also wer kann da schon ganz viele der Anforderungskriterien dann auch mit bedienen. Und dann sind wir noch im Automatisierungsbereich. Wir arbeiten sehr eng mit der Hannover Messe zusammen. Das heißt, wir werden jetzt, da weiß ich das Datum auch schon, am 22. April nächsten Jahres, ja, machen wir sind Teil auch des Rahmenprogramms, findet da auch ein größerer Pitch auf der Hannover Messe statt, dann in den Bereichen Industrial nennen wir das, also Industrieautomation, Energie. Und Mobilität und Robotik sind da unsere Themen, in denen wir dann Pitch-Kandidaten zeigen.
Sehr, sehr spannend. Liebe Sonja, ich schaue mit Schrecken schon wieder auf die Zeit, ja, die
Ist
uns
schon wieder durch,
die
Mensch.
Hände ringt, ja. Und ja, ich habe zumindest noch 33 Fragen, die ich gerne
Okay.
loswerden möchte. Aber nein, mach uns vielleicht zum Abschluss noch mal ein bisschen deutlich, wie kann sowas losgehen? Also hol uns da noch mal ab. Ja, ich bin jetzt so ein typischer mittelständischer Unternehmer und ich habe jetzt den Podcast hier heute gerade gehört und ich kriege jetzt doch Lust auf dieses Thema, mich da noch mehr mit zu beschäftigen. Und aus einer der Messen könnte ich auch kommen, ja, sei es nach Hannover oder auf die Baumesse oder nach Düsseldorf auf die Medica. Wie würde sowas jetzt losgehen können? Also wie könnte man mit dir da jetzt in Kontakt treten? Wo kannst du da unterstützen, begleiten? Vielleicht das nochmal so, um es auf den Punkt zu bringen.
Ja, also gerne mich einfach direkt anschreiben über LinkedIn, E-Mail s.sulzmeier@navispace.de.
Kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau, kann man dann einblenden. Und darüber hinaus gibt es eben in den Bundesländern, habe ich ja schon gesagt, sich mal mal die D-Hubs, also D wie Deutschland, also das Deutschlandzeichen, die D-Hubs anschauen und deren Programme. Das ist eben dann sehr universitätsnah aufgestellt. Und auch die einzelnen Bundesländer, die haben auch Aktivitäten auf den Weltleitmessen, hatte ich ja schon gesagt, finden auch Aktivitäten statt. Und ja, einfach, wenn man noch gar nichts macht, dann einfach jetzt anfangen, Augen und Ohren offen zu halten und wir können gerne auch, es kommt so ein bisschen drauf an, aus welchem Bereich jemand kommt, kann man dann auch Empfehlungen aussprechen, ja? Das heißt, wenn jetzt jemand aus dem Bereich Industrieautomation kommt, empfehle ich jetzt weniger auf so ein allgemeines Startup-Festival zu gehen, sondern dann wirklich ganz spezifisch, vielleicht eben auf eine Hannover-Messe zu gehen. Wenn jemand aus dem Healthcare-Bereich kommt, dann wirklich auch auf eine Veranstaltung, die eben nicht, sag mal, querbeet dann alles bedient, sondern dann wirklich ganz fokussiert auch zu sagen, ich gehe dann eben auf die Healthcare-Veranstaltung. Das muss jetzt nicht eine Medica sein, das kann auch vielleicht international dann nochmal eine andere Veranstaltung sein oder eine kleinere Veranstaltung auch in Deutschland, die dann diesen Fokus hat. Aber gerne mit mir Kontakt aufnehmen und ich bin dann auch da sehr unkompliziert und gebe gerne einfach ein paar Ratschläge, je nachdem, wo jemand gerade steht, ja, und was dann da sinnvoll sein könnte. Wir machen auch immer im Rahmen des Zukunftstags, aber das dauert natürlich jetzt wieder viel zu lang. Das ist dann erst nächstes Jahr, ja. Das ist zu weit hin. Und aktuell, ich bin jetzt als nächstes ich werde auf jeden Fall auf der Slushed in Heilbronn sein. Das ist ein Startup-Festival. Das ist aber eben breiter aufgestellt. Aber für die, die sich für KI interessieren, ist es eine spannende Veranstaltung. Also sehr, sehr viele KI-Startups und quer über die Branchen hinweg findet im Oktober statt.
Ja, liebe Sonja, vielen, vielen, vielen Dank, ja, für deine tollen Ausführungen. Also ich denke, dass da doch sehr viele Lust dazu bekommen, ja, sich mit dem Thema jetzt doch nochmal anders auseinanderzusetzen. Ich würde mich auch riesig freuen, dich nochmal bei einer unserer Veranstaltungen auch zu dem Thema begrüßen zu dürfen. Auch gerne nochmal mit einem Vortrag dazu bei einem unserer nächsten Erfa-Treffen, die da auch geplant sind. Da werden wir uns sicherlich wegen Terminen nochmal abstimmen auch. Und wenn ich dann mit deiner Expertise in unseren Expertenrat sozusagen mit integrieren können, weil du einfach da auch Dinge jetzt nochmal mit reinbringst, die andere noch nicht mit reinbringen. Und von daher sage ich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz vielen Dank dafür, für unser Gespräch heute, für deinen Input, den du hier gegeben hast. Und natürlich wie immer gehört unserem Gast natürlich das Schlusswort.
Dankeschön, Andreas, und freut mich sehr, dass ich heute hier war. Und ich glaube, das Wichtigste ist, es gibt für jeden einen richtigen Weg. Wichtig ist aber erstmal sozusagen, sich zu öffnen und zu sagen, ich möchte mit Innovatoren von außen arbeiten. Das starten wir jetzt und wir machen es einfach, ja? Und wir setzen es um.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Und allen natürlich viel Erfolg, ja, mit vielen sinnbringenden Innovationen. Bis bald. Ihr, euer Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.